Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de.
Ich habe mir mal wieder bekannte Stimmen zu der heutigen Episode von Die Beste aller Zweiten eingeladen. Denn wir hatten vor, ist jetzt auch schon wieder knapp 6 Wochen her, schon mal über den SV Sandhausen gesprochen. Zwar mit keinem Geringerer als Luis Löser, Fanreporter beim Hartwald-Funk. Hörfunk, so meist richtig. Und natürlich auch Fan vom SV Sandhausen. Und wir haben uns letztes Mal unterhalten, da gab es 2 Siege in Folge. Sandhausen stand auf einmal sehr, sehr, sehr gut da. Und jetzt muss man sagen, guckt man sich die Tabelle an, es ist nicht wirklich Fisch und auch nicht wirklich Fleisch und man ist weiterhin natürlich akut abstiegsgefährdet. Deshalb will ich jetzt die erste Frage nach dem, ich sag's jetzt mal, ja, undankbaren Heimniederlage gegen Rostock. Wie wertest du die aktuelle Situation ein?
Ich denke, dass man trotzdem immer noch eigentlich ganz zufrieden sein kann mit dem Verlauf der letzten Spiele. Waren ja auch jetzt nicht nur leichte Gegner dabei. Also man hatte 2 direkte Duelle mit Ingolstadt und Rostock. Die hat man nicht so positiv gestalten können, wie man das sich vielleicht erhofft hat. Bei beiden, also zumindest gegen Rostock, hat man ja eigentlich eine ganz gute Leistung gezeigt. Da hat man vor allem vorm Tor Schwächen offenbart, hätte genug Chancen gehabt, um das Spiel zu gewinnen. Stattdessen pennt man da einmal gegen Ingolstadt, war es dann schon ein bisschen schlechter seitens Sandhausen, was sicherlich auch daran liegt, dass sie einfach nicht gut sind, wenn sie das Spiel selber machen müssen. Aber es war eben ein komplettes Chaos-Spiel. Aber wenn man sich jetzt so Spiele wie gegen HSV, gegen Darmstadt anguckt, auch gegen Hannover und eigentlich auch gegen Heidenheim, kann man da zufrieden sein mit der Ausbeute, mit den 3 Unentschieden und dem 1 Sieg. Also ist ja auch noch alles drin, was man ja als wir das letzte Mal gesprochen hatten, da konnte man das doch schon denken, aber davor eben noch nicht, weil man da ja erst gerade die Serie gestartet hatte, war ja auch bis zum Rostock-Spiel das Team, was am längsten in Folge ungeschlagen war. Also insofern kann man da eigentlich schon recht zufrieden sein, darf natürlich jetzt nicht abreißen lassen und es kommen natürlich jetzt auch schwierige Gegner mit Bremen am Wochenende dann und darauf folgen das direkte Duell gegen Dresden. Also da wird es noch eine heiße Phase geben, aber bisher kann man auf jeden Fall mit dem bisherigen Verlauf der Rückrunde auf jeden Fall zufrieden sein.
Aber du hast ja angesprochen, man war zwar die längste Mannschaft ungeschlagen, aber natürlich gab es auch relativ wenig dreifache Punkte aus Beute. Ist da nicht lieber so, verlierst du da nicht lieber mal gegen Hamburg, gegen Heidenheim oder gegen Darmstadt, aber holst halt dafür dann zum Beispiel die wichtigen 3 Punkte anstatt des 0-0 gegen Ingolstadt?
Das, mathematisch macht es auf jeden Fall Sinn. Das kann man natürlich nicht so einfach sagen, weil, also natürlich das Ingolstadt-Spiel war wirklich unterirdisch, also da sowas Schlechtes habe ich seit dem Regensburg-Spiel davor nicht mehr gesehen. Da war man ja sogar in Überzahl, konnte trotzdem nicht gewinnen, obwohl Ingolstadt einen Haufen Corona-Fälle hatte. Da hat im Sturm einen Innenverteidiger gespielt. Also das war ganz schön wildes Spiel. Da war Sandhausen einfach auch nicht so gut in Form, wobei man dann andererseits sagen muss, immerhin sind sie dann ohne Gegentor geblieben. Das war in der Vergangenheit auch anders. Dahingehend haben sie sich ja auf jeden Fall stabilisiert, dass die Defensive auf jeden Fall jetzt wieder steht, was ja auch so ein wichtiges Augenmerk von Alois Schwarz ist. Bei dem muss ja erstmal die Null immer stehen. Und da haben sicherlich auch die Neuzugänge einen großen Beitrag zu geleistet. Also mit Tom Tribol würde ich da gerne hervorheben, aber auch Dario Dumic, die beide absolute Stabilisatoren sind. Tribol jetzt leider zuletzt gefehlt gegen Rostock, war sicherlich auch ein Faktor. Wobei man da auch schon eher die Offensive da in die Pflicht nehmen muss bei dem Spiel. Aber der ist dann, denke ich, auch gegen Werder wieder dabei. Der hatte Bänderprobleme die also war leicht angerissen, glaube ich, im Sprunggelenk, aber sollte wieder passen gegen Werder und dann ist der wichtige Pfeiler dann auch wieder dabei.
Natürlich, du hast auch schon angesprochen gehabt, an sich jetzt das Spiel gegen Bremen ist halt wieder so ein, ich nenne es jetzt einfach auch mal Bonuspunktespiel so, da erwartet keiner von dir, dass du die dreifache Punkteausbeute holst, aber halt eben die Woche drauf, da gilt es ja dann auch nochmal gegen Dresden, das Restprogramm hat es in sich. Wenn du jetzt so zurückblickst, ich habe so das Gefühl, Sandhausen vor allem im zweiten Durchgang eher anfälliger. Wie kann man sowas irgendwie stabilisieren, weil dass du halt eben dann sagen kannst, gegen Dresden, da hast du dann auf jeden Fall die 3 Punkte sicher.
Ja, ich meine, man hat ja schon einen ganz guten Weg eingeschlagen, um dieses Team zu stabilisieren. Da muss man jetzt einfach am Ball bleiben. Also ich denke, das gegen Rostock war jetzt wirklich eher ein Ausrutscher. Man hatte ja auch Glück, zum Beispiel gegen Darmstadt. Da war die erste Halbzeit jetzt nicht die beste, was jetzt gegen so ein Top-Team wie Darmstadt auch einfach mal normal ist. Und man hat am Ende trotzdem 1-1 gespielt. Und dass man dann ausgerechnet natürlich in diesem direkten Duell, was auf jeden Fall wichtiger war als das Spiel gegen Darmstadt, dass man da dann so auch ein bisschen Pech auf seiner Seite hat, mit seinen Chancen einfach nicht gut umgeht, dann fallen auch noch ganz relativ wichtige Spieler aus mit Zuku und mit Tribol, wobei natürlich auch Rostock einige Corona-Ausfälle hatte. Da kam einfach einiges zusammen. Man sollte jetzt sich einfach nicht irren lassen und einfach wieder daran anknüpfen, was einen vorher eigentlich auch stark gemacht hat. Ich meine, gegen Bremen hat man im Hinspiel, natürlich war das auch noch unter Markus Anfang, aber hat man da ja auch schon 2-2 geholt. Wenn man diesmal einfach sich darauf besinnt, dann hinten nochmal ein bisschen dichter zu halten, dann könnte es ja schon, dann bin ich da optimistisch, dass man nicht komplett schlecht aussieht, auch wenn Werder in der aktuellen Form auf jeden Fall nochmal ein härterer Gegner ist als in der Hinrunde, muss man ganz klar so sagen. Und dann zählen natürlich die direkten Duelle. Man hat ja auch am letzten Spieltag noch ein Spiel gegen Kiel, den ich jetzt momentan, die zwar noch nicht ganz tief drin hängen, aber die auf jeden Fall auch mit im Abstiegskampf sind. Ich denke eh, dass es nicht mehr um die letzten 2 Plätze gehen wird. Die sind eh schon vergeben an Ingolstadt und Aue, aber man will natürlich auf keinen Fall auf diesen Relegationsplatz abrutschen.
Genau, dieser üble Rang 16. Jetzt ist ja dann auch so, ich denke mal zum Spiel gegen Rostock, man muss gar nicht viel analysieren, denn im Endeffekt, du hast schon gesagt, ihr hattet mehr Chancen. Das Einzige, was man vielleicht nur dazu sagen kann, die Defensive von Hansa war halt schon auch sehr aufopferungsvoll. Also das hat man schon gemerkt, die haben da schon richtig reingefightet. Aber an sich, das war jetzt kein Ding, wo du sagst, das Spiel musst du verlieren. Jetzt zum Beispiel heute, muss man ja auch noch sagen, gab es ja noch das Testspiel gegen den VfB Stuttgart. 3-2 gewonnen, ähnlich wie schon im Oktober. Ich glaube, da war es 4-1 für Sandhausen. Man testet ja gerne in Baden-Württemberg unter sich. wie schätzt du dann genau so ein Spiel ein?
Ja, jetzt hat man ja 3-2 gewonnen. Ich weiß nicht, inwiefern das eine Aussagekraft hat. Schließlich ist da Länderspielpause, da sind ja schon einige unterwegs. Wenn man sich da die Startausstellung anguckt, da fehlen ja schon ein paar Leute. Ich würde das jetzt nicht so hoch hängen. Sicherlich wichtig, dass da auch mal die Spieler ein bisschen Spielpraxis kriegen. Ich glaube, Alukuel hat trotzdem wieder nicht gespielt, der ja leihweise aus Stuttgart kam, wo ja auch die VfB-Fans ein bisschen sauer sind, dass er noch nicht zum Einsatz kam. Ich glaube, das hat eine begrenzte Aussagekraft tatsächlich.
Und du bist ja, du hast mir schon vorab gesagt, du wirst ja ein bisschen auch die Bremer scouten vor dem nächsten Aufeinandertreffen. Wo siehst du da eben gerade, sag ich mal, Ansätze für den SVS, das Spiel erfolgreich zu gestalten?
Also unter Ole Werner ist da natürlich was herangewachsen, was sicherlich ein Faktor ist, obwohl sie ja so einen Top-Sturm da haben mit Duxch und Füllkrug, ist, dass sie ja trotzdem einige Chancen auch mal gerne vergeben, wenn man sich dann gegen Darmstadt den Expected Goals Wert anguckt. Ich glaube, der war doppelt so hoch. Darauf sollte man es natürlich trotzdem nicht ankommen lassen. Dazu hat Bremen jetzt auch einige Ausfälle. Ich weiß nicht, wer da alles zurückkommt schon gegen Sandhausen. Und es gibt natürlich immer noch so, natürlich sind es Luxusprobleme, wenn man aus Sandhäuser sich da hinguckt, aber die haben natürlich schon noch so ein paar Positionen, wo sie nicht so top besetzt sind, wie sie sich wünschen würden. Also ich höre von Bremern immer wieder zum Beispiel, dass die 6 einfach nicht so besetzt ist, wie sie das gerne hätten. Vielleicht in der ersten Elf passt es ja noch, wenn man dann da, keine Ahnung, Rapp reinstellt und dann vorne dran Schmied und und Bittencourt oder so. Aber wenn dann da mal einer ausfällt, dann ist da auch nicht die allerbeste Besetzung gegeben. Trotzdem ist es natürlich ein deutlich stabileres Gebilde als Sandhausen und vor allem qualitativ besser besetzt. Man wird natürlich die klassische Sandhausen-Taktik dann auch fahren, dass man sich einfach, dass man möglichst sich da reinfightet, Bremen den Ball überlässt und versucht, sie auszukontern. Hinspiel hat es funktioniert. Ich glaube, jetzt wird es auf jeden Fall nochmal ein bisschen schwieriger, auch vom ausverkauften Weserstadion. Oder zumindest da dürfen sie ja wieder Vollauslastung fahren. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also es liegt ja Sandhausen auch sehr, diese Underdog-Rolle, dass man dann dem Gegner den Ball überlässt und dann selbst nicht so das Spiel machen muss. Gegen Ingolstadt hat man ja quasi das Gegenteil gesehen oder jetzt auch gegen Rostock. Die letzten 30 Minuten, wenn da die Rostocker mit 10 Mann am eigenen Strafraum verschanzt sind, da tut sich Sandhausen sehr schwer. Aber man ist ja fast schon gewohnt, dass man selbst im eigenen Haus teilweise Auswärtsspiele hat. Wenn ich jetzt auch gegen Rostock dran denke, da waren auch 1500 Rostocker oder so dabei, die da ordentlich Stimmung gemacht haben, und Sandhausen mag sowas eigentlich sogar, wenn man es ja nicht anders gewohnt ist. Also würde es nicht so weit gehen, dass ich mit einem Sieg rechne, aber ich glaube schon, dass Sandhausen da wieder eine gute Leistung abliefern wird in Bremen und den Werderanern ordentlich das Leben schwer machen wird.
Wenn man jetzt, nachdem wir kurz nach Schluss der Transferperiode gesprochen haben und jetzt, wie siehst du so dein Zwischenfazit zu dem doch, sage ich mal, kleineren Umbruch, den es ja doch gegeben hat?
Ich glaube tatsächlich, dass dieser Umbruch dazu beigetragen hat, dass Sandhausen jetzt wieder voll im Klassenerhaltsrennen quasi drin ist. Also ich hatte es ja schon angesprochen, Tribul und Dumitsch waren auf jeden Fall so die Schlüsselspieler, die dazu kamen. Aber auch, dass da so ein paar Leute gegangen sind, die halt eben von sich aus gesagt haben, dass sie jetzt nicht mehr sich in der Situation sehen, dass sie alles dafür geben, dass Sandhausen die Klasse hält, hat sicherlich auch gut getan für die Teamchemie. Ahmed Kutucu hat jetzt sein erstes Tor geschossen, ist jetzt trotzdem noch nicht so der Schlüsselspieler. Auch Alu Kuol, hatte ich ja schon gesagt, noch kein einziges Spiel absolviert. Aber allein, wenn man Tribul und Dumitsch sich ansieht, was die da für einen riesen Impact auf die Mannschaft genommen haben, das ist echt nicht zu unterschätzen. Und auch Maurice Deville, ja gut, der kommt dann halt immer so für die letzten Minuten, hat leider noch keinen Torerfolg feiern dürfen, aber wenn ich den auch so sehe, ich glaube, der ist auch echt gut für so das Mannschaftsgefüge, der ist immer ganz gut drauf, ist auch auf Social Media immer ganz aktiv, das gefällt mir ganz gut. Nils Seufert hat man bisher auch noch nicht so viel gesehen, aber allein wegen den zwei Schlüsselspielern war es schon extrem wichtig und ich glaube, ohne diese Transfers wird Sandhausen jetzt wo ganz anders stehen.
Ist es denn auch so ein Signal jetzt auch, gehen wir mal davon aus, ab Mai, ihr könnt weiter planen, wieder für die zweite Liga, steht dann, würdest du empfehlen, dass da vielleicht schon wieder der nächste Umbruch stattfindet, dass man sich nochmal neu orientiert, oder sagst du, wir haben jetzt so ein Grundgerüst, mit dem rocken wir jetzt noch vorhin die letzten Wochen und probieren natürlich dann auch mit so vielen Spielern wie möglich auch wieder ins nächste Jahr zu gehen?
Ja, sowas ist natürlich bei Sandhausen auch immer so ein kleines Thema, weil sie ja eigentlich gefühlt Jahr für Jahr allein durch auslaufende Verträge automatisch einen Umbruch haben. Es steht auch jetzt noch nicht so ganz fest, zum Beispiel Maurice Deville hat schon gesagt, er würde natürlich gerne über den Sommer hinaus bleiben, aber schon jetzt ist er erstmal nur bis Sommer da. Es läuft im Sommer unter anderem der Vertrag von Diekmeyer aus, der natürlich ein wichtiger Spieler ist, auch Julius Biada, der zwar diese Saison kaum zum Einsatz kam, weil er verletzt war, aber sein Vertrag läuft auch aus, auch bei Tim Kister, der schon Schlüsselspieler ist, dazu halt noch die Laien, die man eben hat. Also einen kleineren Umbruch wird es auf jeden Fall geben. Wenn man trotzdem diese Leistungsträger wie Tribul und Dumitsch halten kann und auch vorne drin Testrot und Suku, der auch recht wichtig ist in dieser Saison, dann hat man da schon ein ordentliches Gerüst, auf was man bauen kann, aber bei Sandhausen weiß man nie so richtig, ob da nicht doch dann wieder der halbe Kader geht im Sommer. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass die Fluktuation nicht mehr so riesig ist, allein weil ich dann weniger Spieler neu kennenlernen muss, aber ich kenne ja meine Pappenheimer und da würde ich jetzt keine verbindliche Aussage treffen.
Ja, du hast ja mit Suku und Teströd ja auch schon 12 Buden vorne angesprochen. Jetzt ist noch eine andere Sache, schaut man auf die Tabelle, an sich 30 geschossene Tore sind ja auch gar nicht so schlecht. Also wenn man hochguckt, es sind nur 4 weniger wie zum Beispiel Heidenheim. Also ein bisschen, das Ding ist ja dann durchaus ja auch die Defensive. Was fehlt dir da? Also wie muss man das, jetzt in den letzten Wochen hat man ja das Gefühl, das ist im Griff. Und ist es eine Sache, wo du sagst, da wurde intensiv mit gearbeitet, oder ist es eher so nach dem Motto, man hat gerade eine gute Phase?
Ja, ich glaube, Dumitsch ist da wirklich ein Riesenfaktor. Der hat auch Giroff neben sich so ein bisschen stabilisiert, weil Giroff auch jetzt nicht die sicherste Phase hatte. Früher war der ja wirklich extrem verlässlich, so ein Fels in der Brandung. Das fand ich war jetzt bis vor kurzem auch noch nicht so gegeben. Also ich glaube, das war schon mal echt wichtig. Dazu ist auch teilweise wirklich auch einfach eine Einstellungssache. Also dagegen gegen Regensburg, wo man ja 3-0 verloren hat, was so der letzte Negativ-Ausreißer war, da ist man auch, hat man sich einfach in allen Zweikämpfen so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Und ich glaube, da haben sie jetzt auch so ein bisschen geschafft, den Turnaround. Also diese negative Tordifferenz, die hat man, glaube ich, sich vor allem in der Frühphase der Saison ziemlich böse eingebrockt, wenn ich da an dieses 1-6 gegen Darmstadt denke. Das ist ja schon mal fast schon, wenn man das nicht dabei gehabt hätte, dann würde man da auch nicht so schlecht dastehen im Vergleich zu den Konkurrenten. Ich vertraue dem Braten nie so richtig, aber momentan sehe ich die Defensive noch nicht als das Mega-Problem an und bin eigentlich auch zuversichtlich, dass es jetzt mal so bleibt, so stabilisiert. Was man natürlich trotzdem immer mal wieder hat und was man abschalten sollte, sind so, dass man dann einmal komplett pennt, wie jetzt auch gegen Rostock, wo einfach vor dem Tor in 3 Szenen jedes Mal die Abstände nicht gepasst haben und man viel zu weit weg vom Gegenspieler war und den einfach aus den Augen verloren hat, was man natürlich gegen den John Verhoek auf keinen Fall tun darf. Den hat man teilweise in dem Spiel gedoppelt und beim Tor stand dann plötzlich ganz allein. Also solche Dinge sollte man natürlich möglichst sein lassen, aber man ist halt immer noch Sandhausen und spielt in der zweiten Liga unten mit. Da ist es logisch, dass solche individuellen Dinger dann auch mal mit drin sind, aber ansonsten ist die Abwehr schon ganz gut stabilisiert worden.
Siehst du es ein bisschen als psychologischen Vorteil an, dass eben Dresden zum Beispiel schon am Freitag ran muss gegen Schalke und ihr erstmal noch so die Ergebnisse auch von Kiel und so, von Rostock einfach abwarten könnt?
Ja, das ist ja immer, man kann es ja immer aus zwei Perspektiven betrachten. Wenn jetzt Dresden gewinnt, dann haben sie natürlich gleich mal Druck aufgebaut und wissen, dass Sandhausen noch gegen Bremen spielen muss. Auf der anderen Seite, wenn sie eben verlieren, dann zittern die das ganze Wochenende. Sandhausen hat so ein bisschen die Gewissheit, dass sie jetzt entweder davonziehen können oder dass sie, selbst wenn sie verlieren, trotzdem noch vorne dranbleiben. Also ja, ich glaube, das ist immer, kann man so und so betrachten. Ich glaube letztlich, um jetzt mal so eine dumme Trainerfloskel rauszubringen, sollte man da am ehesten sich selbst im Auge haben, seine Leistung, und dann gucken, wie man sich da selbst unten rausbringt. Aber ist ja logisch, dass man da auch immer auf die anderen guckt. Also ich gucke jedes Wochenende immer, was da so die anderen treiben, und ich glaube, das wird Alois Schwarz nicht anders tun, auch wenn er das vielleicht auf der PK behauptet, dass es nicht so ist. Ja, aber ich glaube, so ein Riesenfaktor wird es dann nur, wenn man halt selber patzt und nicht was, und dann ist auch egal, was die Konkurrenz macht.
Jetzt sagen die Buchmacher eine Quote von 7,5 für einen Sieg, Auswärtssieg von Sandhausen in Bremen. Was ist dein Tipp?
Ah, jetzt muss ich natürlich irgendwie Optimismus ausstrahlen. Ich sag ein 1-1, weil im Hinspiel gab es ein 2-2, aber diesmal halten beide Defensiven ein bisschen dichter. Und dann hoffe ich auf ein 1-1 und dann wäre ich damit auch schon ganz gut zufrieden. Man hat ja schon den einen oder anderen Nordclub geärgert, auch auswärts, wenn ich da an so ein 5-1 beim HSV denke. Vielleicht kann da Bremen ja Ähnliches gelingen.
Ja, an sich, es ist extrem spannend und es ist ja auch extrem geil. Ich kann mir das auch als Reporter vorstellen. Natürlich würde man gerne wahrscheinlich oben mitspielen, aber im Endeffekt, Abstiegskampf schweißt ja irgendwie auch zusammen und hat ja auch so seinen eigenen Charme. Und wenn man jetzt so guckt, wenn ihr gewinnen solltet und jetzt theoretisch auch Dresden noch nachziehen sollte, dann ist auf einmal sind Mannschaften wie Regensburg wieder akut abstiegsgefährdet. Und ich finde, das ist in dieser zweiten Liga so pervers krass, weil dann auf einmal wieder der 8. An die Abstiegszone ranrutscht, während der 7. schon mit 42 Punkten safe durch ist und theoretisch noch mit ganz vielen ich sage jetzt mal konjunktiv, dann noch die Möglichkeit hätte aufzusteigen. Also die zweite Liga wieder extrem eng, egal ob Auf- oder Abstieg. Ich sage an der Stelle, um das Ganze jetzt auch mal ein bisschen abzurunden, schon mal vielen lieben Dank dir, Luis, erneut für deine Expertise zu Sandhausen. Ich weiß noch, wir hatten das letzte Mal noch, das will ich noch zum Ende jetzt nämlich noch kurz machen. Du hattest angesprochen gehabt, dass es bei euch was gibt mit dem Stadion. Eventuell kleine Probleme. Gibt es da eigentlich Updates? Gibt es da was Neues?
Ja, da müsste man jetzt die nächste Stadtratssitzung raussuchen. Da hast du mir fast schon auf den falschen Fuß erwischt. Also noch gibt es keine Updates. Da sollte jetzt eigentlich demnächst mal der Gemeinderat der Stadt Sandhausen dann drüber entscheiden. Also die Entscheidung muss auf jeden Fall, glaube ich, bis Mai stehen, ob es jetzt einen Ausbau oder einen Neubau gibt, weil sonst Sandhausen keine neue Lizenz für die zweite Liga erhält. Das heißt, das ist auf jeden Fall die Deadline. Ich werde da euch auf dem Laufenden halten.
Ich bitte darum.
Stand jetzt gab es noch keinen offiziellen Beschluss auf jeden Fall der Stadt. Aber da wird immer schön Druck aufgebaut, auf jeden Fall von Präsident Machmeier, der da, wie schon mal gesagt, sagt, ja, wenn es die Stadt Sandhausen nicht macht, vielleicht müssen wir uns dann eine andere Stadt raussuchen. Und dann heißt es eben nicht der SV Sandhausen, sondern der SV Punkt, Punkt, Punkt. Und siehste, ich habe den Artikel gefunden. Am Montag kommt die Empfehlung des Rathauses und dann gibt es danach den Entscheid. Der ist, ja genau, die Sitzung ist am Montag, den 28. März angesetzt. Also danach wisst ihr dann Bescheid. Guckt einfach in die Zeitung rein oder es googelt. Google das Ganze. Ich bin gespannt, ob der SVS dann bald ein neues Stadion bauen darf.
Wäre auf jeden Fall nicht das erste Großprojekt aus Baden-Württemberg, ne? Naja, auf jeden Fall, wie es sich gehört, auch schon beim ersten Part. Luis, vielen lieben Dank, ich ziehe mein Mikrofon runter. Die letzten Worte des Parts, die gehören natürlich immer meinem Gast.
Ja, ich bedanke mich mal wieder für die Einladung. Ich kann wieder nur Werbung für unseren Hartwald-Hörfunk machen. Wir sind sogar live in Bremen dabei, freuen uns über ganz viele ZuhörerInnen und freuen uns vor allem auf ein wunderbares Spiel vor der Green White Wonderwall. Ansonsten bleibt gesund, gerade in diesen Zeiten, in denen es gefühlt jeden erwischt. Und seid freundlich zueinander.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hallo, mein Name ist Uwe. Ich wohne in Schwerin. Bin 59 Jahre alt und Fan des FC Hansa Rostock. Ich bin geboren und aufgewachsen in Thüringen, in Altenburg. Das lag damals im Bezirk Leipzig, sodass also meine fußballerische Sozialisation im damaligen Bezirk Leipzig stattfand. Und ich bin zu Oberligaspielen des 1. FC Lok Leipzig gefahren und so weiter. Bin Ende der 80er Jahre beruflich nach Mecklenburg gekommen, habe dann eine Zeit lang in Wismar gewohnt, Anfang dieses Jahrtausends, ja, das liegt lustig, also seit 2003 wohne ich jetzt in Schwerin. Und dann hat es mich im Laufe der Zeit, also Anfang der 90er, Mitte der 90er, ab und zu zum Fußball nach Rostock verschlagen und immer regelmäßiger. Und so, dass ich ab circa 2000 auch regelmäßig zu den Heimspielen und auch zu Auswärtsspielen fahre. Ich habe seit dann 2002 ungefähr auch eine Jahreskarte im Ostseestadion und fahre auch gern und bin auch gern mit Auswärtsspielen gefahren. Eine Zeit lang war ich schon fast alles Fahrer und musste das leider nur in den letzten Jahren aus gesundheitlichen Gründen etwas runterfahren wieder. Ich betreibe einen Blog unter dem Namen Hanseator, der sich überraschenderweise mit Hansa Rostock zu großen Teilen beschäftigt, aber nicht ausschließlich. Das macht vielleicht ein Drittel des Contents aus. Ansonsten geht es da um Fußball jenseits von Hansa Rostock, national und international, und um Musik. Ja, so vielleicht dazu erstmal.
Ich sehe schon, Musik und Hansa Rostock geht irgendwie Hand in Hand. Egal, an wen man da denkt, sei es Materia, seien es auch die Fans. Spielt immer eine Rolle Musik. Jetzt muss ich dich natürlich direkt mal abseits vom Fußball fragen, bei welchem musikalischen Genre du dich denn dann am wohlsten fühlst.
Ja, ich bin ja nun schon etwas älter, wie gesagt, deswegen wird das vielleicht nicht überraschen. Mein Lieblingsmusiker ist Bruce Springsteen. Der hat rein altersmäßig auch schon natürlich die größte Popularität hinter sich, was die jüngere Generation angeht. Aber das hat mich, seit ich die Musik kennengelernt habe, Ende der 70er Jahre, immer fasziniert. Ich habe es sogar geschafft, seit 1988, das war das legendäre Konzert in Ost-Berlin, vor circa, da streiten sich die Geister immer, das bei jeder Erzählung wären es mehr, aber es waren circa 160.000 Zuschauer da anwesend an der Radreisenbahn Weißensee. Und seitdem habe ich bis 2016 insgesamt 11 Konzerte von ihm verfolgen können. Das ist die eine Richtung. Und ansonsten höre ich viel und gern und gehe auch gern zu Konzerten von Punkbands. Da ist es meine Favoriten einmal die Rostocker Legenden Dritte Wahl. Dazu kommt, logischerweise kam man ja nicht dran vorbei, Feine Sahne Fischfilet, wo ich sogar schon mal ein Tourwochenende sie begleiten durfte mit. Und, habe ich noch wen vergessen? Ja, und die Toten Hosen höre ich auch sehr gerne. Ja.
Ja, ist ja mit den Toten Hosen jetzt eigentlich ein sehr, sehr guter Übergang, wenn man sich jetzt nämlich auch mal die Tabelle anguckt. denn an Düsseldorf Seite vorbeigezogen durch das 1:0 gegen Sandhausen. Wenn man jetzt mal so drauf guckt, Blick auf die Tabelle, 34 Punkte. Mittlerweile muss man sagen, läuft's wieder, sah ja zwischenzeitlich gar nicht so rosig aus. Woran machst du das so ein bisschen aus, dass es jetzt auf einmal bei Hansa wieder ins Laufen kommt? Denn Schalke, Kiel und Sandhausen, volle Punktausbeute.
Das ist wahr. Das ist schon recht überraschend gewesen. Also ich bin vielleicht insgesamt erstmal mit der Saison, mit der Ausbeute, sagen wir mal, bis zum heutigen Tage tatsächlich zufrieden. Das habe ich auch vor einem halben Jahr schon mal gesagt. Eigentlich war ich über den Saisonstart die ersten Wochen überrascht, wie gut Hansa phasenweise mitgespielt hat und tatsächlich neben dem Mitspielen, was ja das eine ist, auch tatsächlich Ergebnisse geliefert hat. Und das ist nach der kleinen Durststrecke, die wir jetzt nach der sogenannten Winterpause leider erleben und durchleiden mussten, jetzt tatsächlich plötzlich wieder auf gerade Wege, also in ruhigere Gewässer. Wir sind ja mal in der Seefahrt bei uns mit der Kogge. Also wir sind tatsächlich derzeit auf dem Weg in etwas ruhigere Gewässer oder sehen die zumindest. Und es ist nicht unrealistisch, diese auch erreichen zu können. Was tatsächlich manchmal in der Mannschaft steckt, das ist so eine kleine Wundertüte. In früheren Zeiten war es oft so, dass Hansa oft versäumt hat, in wichtigen Spielen sogenannte Big Points zu erzielen, die dann in der Regel dazu führten, dass Saisonziele nicht erreicht werden konnten. Angefangen schon mit dem letzten Abstieg aus der zweiten Liga in die dritte, 2012 müsste das gewesen sein, wo tatsächlich kurz vor Saisonende in einem Heimspiel gegen den FSV Frankfurt hätte vielleicht schon ein Unentschieden gelangt, um die einfach nur auf Distanz zu halten. Und beim Stand von Unentschieden in den letzten Minuten haben sie auch nochmal auf Sieg gegangen und fängt sich beim Konter noch den entscheidenden Gegentreffer ein. Das hat dann dazu geführt, dass der FSV noch ein bisschen länger in der zweiten Liga bleiben durfte. Wir dann eben in die dritte Liga zurückkehren mussten, mit dem Ergebnis, dass es jetzt 10 Jahre gedauert hat, bis wir wieder in der zweiten Liga angekommen sind. Diesmal ist es so, dass mein Eindruck ist, dass der Trainer es geschafft hat, der Mannschaft in eine gewisse Mentalität tatsächlich einzuimpfen, auch mit Rückschlägen umzugehen. Rückschläge während eines Spiels schon. Wir haben ja diese Saison öfter erlebt, dass Hansa nach Gegentoren und Rückständen wieder zurückgekommen ist, Spiele drehen konnte oder eben sich noch, wie im Schalke zuletzt, das ist ja sensationell, eine dreimalige Führung wurde ausgeglichen und dann hauen die tatsächlich in der letzten Sekunde der Nachspielzeit noch den Siegestreffer rein. Das, wo jeder schon gedacht hätte, Mensch, pfeif endlich ab, dass wir wenigstens den Punkt mitnehmen. Und nein, die machen noch einen Angriff und holen tatsächlich dort einen Dreier aus der Weltdienstturnhalle. Also es ist tatsächlich, was das den Glauben der Mannschaft an sich selbst, das klingt immer so furchtbar, also wie so phrasenhaft, aber eine gewisse Mentalität hat der Trainer der Mannschaft eingeimpft. Und mein Eindruck ist, im Laufe der Saison hat er tatsächlich auch die Spielweise etwas angepasst vom reinen Sicherheitsfußball, den er in den Jahren zuvor oft hat spielen lassen, dann lieber mal einen Punkt mitgenommen, aber doch zu versuchen, während des Spiels auf Spielsituationen und Spielstände und Ereignisse zu reagieren. Und da ist eine gute Entwicklung in der Mannschaft zu sehen.
Man muss ja auch sagen, du hast ja schon angesprochen gehabt, diese 10 Jahre zweite Liga, dritte Liga, 10 Jahre raus aus der zweiten Liga, dann der Aufstieg jetzt wieder. Ist es, also war es für dich auch abzusehen, dass Hansa zum Spieltag, nehmen wir jetzt eben jetzt die Tabelle 27, mit ordentlich Polster auch ein bisschen einfach gut dran steht?
Also abzusehen war es für mich tatsächlich nicht. Ich hatte eben gerade nach der Durststrecke mit Beginn der Rückrunde, zumal wir kurz vor Ende der Hinrunde in Aue, zu Hause gegen Aue, ein sehr wichtiges Spiel verloren haben, was aus der früheren Sicherheitssicht wenigstens hätte unentschieden bringen müssen und damit einen direkten Konkurrenten wieder auf uns aufschließen ließen. Und auch der SV Sandhausen ist peu à peu immer näher an uns rangerückt als die Mannschaft, die sich derzeit so ein bisschen als einer der Haupt, Anführungsstriche, Konkurrenten auf den Relegationsplatz dargestellt hat, den wir ja aus jetziger Sicht gar nicht haben wollen. Und abzusehen war es also in keiner Weise, weil, wie gesagt, diese lange Durststrecke kam mit einer Niederlage nach der anderen. Und jetzt hat die Mannschaft aber tatsächlich irgendwie die Kurve gekriegt. Und vielleicht sind das so eine Schlüsselerlebnisse wie ein Siegtreffer in der Nachspielzeit in Schalke, die einfach einer Mannschaft das Unterbewusstsein auch ein bisschen triggern, sodass dann tatsächlich in jedem Spiel an den Sieg geglaubt wird, egal wer der Gegner ist.
Wie siehst du da auch gerade jetzt die Personalpolitik aus dem Januar? Man hat sich ja dann immerhin noch mit Laien doch noch ein bisschen verstärken können. Welchen Anteil siehst du, haben genau diese Spieler jetzt auch an dem in den letzten Wochen sehr erfolgreichen Hansa Rostock-Spiel?
An einzelnen Spielern würde ich es, da bin ich nicht tatsächlich wirklich nicht Fachmann genug, jetzt nicht an einzelnen Spielern festmachen. Was auffällt, ist, dass wir von der Situation weggekommen sind, dass ausschließlich John Verhoek Tore für uns erzielt. Das war ja tatsächlich ein Phänomen. Ohne ihn wären wir im Prinzip zum Ende der Hinrunde wahrscheinlich schon auf dem Abstiegsplatz gewesen. Aber der hat uns so viele Punkte gesichert mit Toren, sodass die Mannschaft letztlich auch recht ausrechenbar wurde. Jetzt ist es tatsächlich so, die Last ist ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt. Der Trainer wechselt auch mal in der Offensive, geht eben von einer Spitze weg auf mehrere Spitzen oder ändert auch das Pressingverhalten und sodass früher angegriffen wird oder bei Bedarf eben auch der Gegner auch weiter kommen gelassen wird und dann tatsächlich es gelingt, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Und findet tatsächlich vorne eben im Angriff auch Spieler, die mit den Bällen was anfangen können. In diesem Zusammenhang freut mich zum Beispiel, du hattest zwar nach den Neuverpflichtungen gefragt, da möchte ich das gleich mal nutzen, eben die Entwicklung zu loben, die Pascal Breyer auch genommen hat, wie viele wichtige Tore der bei uns jetzt zuletzt gemacht hat. Und das ist ein Spieler, der wirklich mit hohen Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden, belastet war und oft auf der Bank saß oder gar nicht zum Einsatz kam und nichtsdestotrotz nie geklagt hat, sondern sich im Training reingekniet hat und dann eben in dieser Saison oftmals tatsächlich liefern konnte. Ansonsten Neuverpflichtungen, mit Namen habe ich es nicht mehr so, das habe ich mir über die Jahre abgewöhnt, mir die zu merken. Aber eine gute Verstärkung ist aus meiner Sicht tatsächlich der Frühling, der in der Hinrunde schon kam. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf das, was Danilo Sikan, der von Donetsk ausgeliehen wurde, ob der uns in der Mannschaft Fuß fasst und tatsächlich auch die Offensive noch bereichern kann. Auch wenn seine Situation durch die bekannten Ereignisse eine besondere ist. Aber vielleicht hilft ihm das auch mit all dem zurechtzukommen. Seine Ansätze hat man gesehen, wenn er zum Einsatz kam, schon wie frech der da durch den Strafraum mitunter spaziert ist. Also ich bin sehr gespannt, was da kommt. Das ist ein guter.
Ja, leider schon, wenn man sich den Marktwert anguckt, sticht er natürlich ja auch schon hervor mit seinen 1,5 Millionen, die er laut Transfermarkt eher auch wert ist. Ich finde es gut, dass du schon angesprochen hast, schon Verhoog und Pascal Breyer, die haben halt 20 Buden erzielt, die beiden zusammen. Klar, schon Verhoog mit 15, der geht da ganz, ganz weit voran. Aber ist es dann nicht auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, einfach das Spiel von der Hansa irgendwie zu knacken, indem man weiß, wenn ich Verhoog, Breyer und Behrens rausnehme, dann sind die so gut wie ungefährlich?
Ja, würde ich sagen, so sah es phasenweise oder sieht es manchmal auch aus. Wir haben eben viele Spiele gehabt gegen unsere Abstiegskonkurrenten, nehmen da eben das Aue-Spiel oder auch Sandhausen im Hinspiel in Rostock hat es wirklich geschafft, dass die Spieler mehr oder weniger aus dem Spiel genommen waren und so, dass tatsächlich nur sehr, sehr wenige Chancen erspielt werden konnten. Und da dann auch noch die Effektivität fehlte, sind uns da viele Punkte verloren gegangen. Also ich glaube, das war schon ein taugliches Mittel. Jetzt im Moment ist es, wenn die Spieler zur Verfügung stehen, da kann ja alles Mögliche immer dazwischen kommen, immer schwieriger für mich zumindest oder aus gegnerischer Sicht Hansa auszurechnen vor dem Spiel. Also da lässt sich der Trainer tatsächlich immer was einfallen.
Ja, man muss auch sagen, die Kaltschnäuzigkeit ist halt auch wieder zurückgekehrt. Das ist ja auch genau das, was man ja am Anfang mal so ein bisschen hat vermissen lassen. Aber jetzt, bestes Beispiel eben, letzter Spieltag in Sandhausen. Man war offensiv unterlegen, was die Chancen angeht, aber man hat, ich sag mal, mit sehr viel Herzblut verteidigt und es halt eben hinbekommen, aus den wenigen Chancen eine zu machen. Und ich denke, das ist ja genau das, was ja auch Abstiegskampf im Endeffekt ja ausmacht. Da zählt es nicht, dass du die Pille schön hin und her spielst und zirkulieren lässt, sondern kommt es einfach nur noch auf die bittere Wahrheit Tore an.
Absolut. Habe ich nichts zu ergänzen dazu, das stimmt.
Und jetzt ist ja auch, jetzt wird es ja wieder interessant. Also auf der einen Seite gegen Schalke einen sehr, sehr unerwarteten Sieg geholt. Vor allem auch mit dem Spielverlauf, du hast es angesprochen gehabt, man dachte eher schon nach dem Motto, bitte pfeif ab, wir wollen den Punkt mitnehmen, holt sich die drei. Man kommt mit einer extrem breiten Brust jetzt halt auch daheim gegen Pauli. Heißt an sich, man hat wieder eine Top-Mannschaft vor sich, man ist aber formtechnisch gesehen gerade schon sage ich mal, das Maß der Dinge, vor allem auch was die Moral angeht. Wie siehst du die Chancen dann eben gerade gegen St. Pauli, vielleicht sogar den vierten Sieg in Folge oder zumindest 4 Spiele in Folge ungeschlagen zu bleiben?
Also die Chancen sind natürlich erstmal rein statistisch gesehen grundsätzlich erstmal da. Erstmal haben wir eine ziemlich lange Erfolglosigkeitsserie gegen St. Pauli seit einigen Jahren, sodass rein statistisch gesehen wir eigentlich mal wieder mit einem Sieg dran wären. Und tatsächlich denke ich doch, dass der aktuelle Lauf, den die Mannschaft doch ein bisschen hat, ihr vielleicht auch das nötige Selbstvertrauen rangibt und sie nicht nur wie das Kaninchen auf die Schlange warten werden, sondern tatsächlich auch selbst für eine offensive Akzente zu setzen. Also mir ist da noch ganz grausig das Hinspiel am Millerntor in Erinnerung, wo Hansa wirklich überhaupt nicht die Spur einer Chance hatte. Dort, man hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, dass sie wenigstens mal ein Tor machen. Also in der zweiten Halbzeit hätte ich mich schon gefreut, wenn sie wenigstens mal einen richtigen Torschuss abgegeben hätten. Also selbst das war ja auch unter aller Kanone. Und jetzt ist St. Pauli auch nicht mehr so sehr souverän. Die Übermannschaft, die sie in der Hinrunde, insbesondere in der ersten Hälfte waren. Also ich sehe diesmal deutlich mehr Chancen vor dem Spiel zumindest, dass wir da nicht mit einer Niederlage rausgehen, als in der Hinrunde. Und ich muss auch ehrlich sagen, trotz allem, auch wenn St. Pauli auch mal Spiele verliert, für mich ist das, steht das fest, dass die am Ende der Saison auf jeden Fall aufsteigen werden. Und ich würde aus jetziger Sicht, das habe ich auch beim Hinspiel schon gesagt, aber wiederhole es auch jetzt gerne nochmal, aus jetziger Sicht würde ich gerne auch einen Punkt mitnehmen. Das wäre für mich schon okay. Wobei natürlich ein Sieg das Ganze krönen könnte.
Ja, vor allem, man muss ja auch dazu sagen, diese 34 Punkte, es sind nur noch 2 Siege entfernt. So, dann hast du das magische Ziel, die magische Punkteausbeute erreicht. Und wenn man einen Blick sogar noch weiter nach vorne wirft, wie jetzt nur den nächsten Spieltag, nur mal in Anführungsstrichen, dann geht es ja auch um die bittere Wahrheit, wenn wir ehrlich sind. Dann kommt nämlich, man geht nach Düsseldorf, es kommt ja. Regensburg und dann ist man zu Gast in Aue. Also wenn jetzt, also an sich, das Schöne ist ja, man hat es ja komplett in der eigenen Hand. Man hat, weil man muss jetzt diesen Fokus nicht eben auf das Spiel gegen St. Pauli legen. Aber trotzdem, wie sehr glaubst du, ist es halt eben wichtig, jetzt so ein Spiel gegen St. Pauli positiv zu bestreiten? Und wenn es erstmal nur das Unentschieden ist, dass du eben vielleicht nicht nochmal in so eine Negativstrudel reinrutscht?
Ja, zum einen, ohne das jetzt auswalzen zu wollen, ein Sieg gegen St. Pauli ist für alle, die dabei sind, mehr als wichtig. Das Spiel ist sehr überfrachtet mit Erwartungen und auch werden Dinge in diese Begegnung projiziert, die auch nichts mit Sportlichen zu tun haben. Und unabhängig davon, aus rein sportlicher Sicht, würde ein Punkt, ganz zu schweigen von dreien, aber auch ein Punkt, wie gesagt, würde durchaus eine gewisse Ruhe reinbringen für die Fahrt nach Düsseldorf, die dann ja als nächstes ansteht. Und ich würde dort, ich weiß nicht, ob ich hinfahren kann, oder aber ich würde die Mannschaft mit guten Wünschen gern begleiten und tatsächlich bedeutend entspannter das alles verfolgen, wenn jetzt noch wenigstens der eine Punkt tatsächlich dazukommt. Tatsächlich, 40 Punkte ist ja angesprochen, die Marke, dass wir das jetzt zu diesem Zeitpunkt noch in realistischer Sichtweite haben, betrachte ich wirklich als Erfolg. Ich hätte auch gerade nach dem Startauftakt zur Rückrunde mich schon darauf eingestellt, dass wir wirklich bis zum letzten Spieltag zittern müssen und möglicherweise dann vielleicht sogar noch froh sein müssen, überhaupt den Relegationsplatz zu erreichen. Also im Moment sind wir ja davon relativ weit entfernt. Ich denke, dass die Mannschaft, dass der Trainer und das Trainerteam die Mannschaft entsprechend auf das Spiel vorbereiten werden, sich nicht von der Unruhe und oder der Aufregung im Umfeld um dieses eine Spiel, wo es ja auch nur trotzdem 3 Punkte gibt, anstecken zu lassen, sondern, wie es früher immer so schön hieß, mit kühlem Kopf und heißem Herzen die Begegnung anzugehen. Also bei allem, was im Umfeld passiert, sich tatsächlich auf ihre Aufgabe auf dem Platz zu konzentrieren. Denn das ist letztlich das, was zählt.
Also ich höre schon mal raus, du gehst jetzt daraus sehr positiv entgegen, dass es mit diesen 40 Punkten und eben auch dem Klassenerhalt entspannt klappen wird.
Im Moment ja.
Glaubst du dann, dass es für nächstes Jahr, für die nächste Saison, gehen wir mal arg in den Konjunktiv? Es ist jetzt Ende Mai, der Klassenerhalt steht fest, es wird ein bisschen gefeiert und dann für die nächste Saison. Was glaubst du, was fehlt? Was fehlt der Mannschaft? Fehlt da ein Bindeglied hin zu eben der Sturmspitze und zu den Angreifern? Würdest du sagen, nee, wir müssen uns vor allem defensiv stabilisieren? Was glaubst du, was für eine Veränderung muss da bevorstehen?
Ja, ich denke, dass die Stabilität in der Innenverteidigung noch etwas erhöht werden könnte. Ich möchte das nicht an Namen oder so festmachen, aber es fällt eben auf, dass gewonnene Bälle in der eigenen Hälfte oder gar im eigenen Strafraum fast immer viel zu oft Postwenden wieder zum Gegner gehen. Also dass das Aufbauspiel aus der eigenen Abwehr heraus noch etwas strukturierter und zielgerichteter sich vollziehen könnte. Und da ist die Mannschaft derzeit auf einem guten Weg. Also tatsächlich einen guten Sechser kann man sicherlich immer gebrauchen. Aber welche Mannschaft würde das nicht von sich sagen?
Ja. Das ist ein guter Punkt. Ein guter Sechser ist halt auch viel wert. Ne? Aber bevor wir jetzt hier noch zu sehr in den Konjunktiv rutschen und uns über Wünsch dir was quasi hier noch unterhalten, jetzt kommt es natürlich zum bitterbösen Ernst. Und sei dein Tipp, du hast gesagt, du bist mit dem Unentschieden zufrieden, aber was glaubst du, wie geht das Spiel aus?
Also wenn Hansa die Defensive stabil in den Griff bekommt, dann, das muss man ja auch mal sagen, vor St. Paulis Defensive nicht, vor St. Paulis Angriff habe ich wirklich einen Heidenrespekt. Also wenn Hansa es schafft, dort möglichst lange einen ausgeglichenen Spielstand zu halten und vielleicht mit einer Glücksaktion oder einer Glücksaktion, aber mit einer mutigen Aktion noch in der Schlussphase sogar die Entscheidung für sich zu erzwingen. Also ich soll ja tippen. Also ich tippe, Hansa gewinnt 1-0.
Das wäre natürlich für den Aufstiegskampf und natürlich auch für den Abstiegskampf extrem, extrem spannend. Ich habe es im Part davor, kannst du jetzt natürlich nicht wissen, schon angesprochen gehabt, dass jetzt natürlich ihr und auch Sandhausen am Wochenende Mannschaften wieder in den Abstiegskampf rücken lassen könnt, die damit eigentlich schon gar nicht mehr so wirklich gerechnet haben. Also von dem her, da steht einiges auf dem Spiel. Uwe, ich sag vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht.
Wie gesagt, der Hanseator gibt es als Blog, verlinke ich euch in den Shownotes. Auf Twitter kann man dem guten Mann nämlich auch folgen. Tut's mir gleich und auch wie es mein Sportpodcast schon getan hat. Und ansonsten, ich ziehe jetzt mein Mikrofon runter, Uwe, und die letzten Worte des Podcasts, die gehören dir.
Ja, vielen Dank. Also, Dankeschön für die Möglichkeit, bei dir in der Sendung aufzutreten. Ich wünsche uns allen noch eine spannende Endphase der Saison. Jeden, wer hier zuhört, dir natürlich auch für den eigenen Verein das bestmögliche Ergebnis und hoffe, das habe ich im Hinspiel bei Millanton damals schon gesagt, auch für dieses Mal, dass wir am nächsten Sonntag, also am 2. April ist das Spiel dann eine schöne Partie erleben und hoffe auch, dass nach diesem Spiel in erster Linie über sportliche Dinge gesprochen wird. Und allen bleibt gesund.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftrag. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.